Was passiert, wenn ein angehender Steuerberater plötzlich Unternehmer wird? Raphael Knopik war auf dem klassischen Karriereweg zum Steuerberater, bis ein Mandant ihm eine Frage stellte, die alles veränderte. Willst du mal Nachfolger werden? In dieser Folge erfährst du, wie aus einem angehenden Berater ein Geschäftsführer wurde, welche Hürden und Chancen die Unternehmensnachfolge mit sich bringt und warum Mitarbeiterbindung und persönliche Motivation dabei entscheidend sind. Ein Gespräch über Mut, Strategie und den Sprung ins Unbekannte. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Raphael, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit für das Interview heute Morgen nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Was dürfen denn unsere Zuhörer über dich wissen? Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, also ganz kurz. Ich bin Raphael Knopik, 39 Jahre alt, wohne in Meerbusch, schön Vorort von Düsseldorf. Ja, und bin hier mehr oder weniger, habe mich hier niedergelassen, weil meine Firma, die CCS, hier in Düsseldorf sitzt. Ja, vielleicht ein bisschen was zu CCS, falls, das ist, glaube ich, das spannendere Part. Da bin ich Gesellschafter, Geschäftsführer der CCS Digital Fabric GmbH, besser bekannt als CCS Fabric Frame. Wir sind spezialisierter Produktionsbetrieb für großformatige Textildrucker und Aluminiumträgersysteme. Sehr kompliziert. Unsere Lösungen kommen im Messe-, Event- und Ladenbau zum Einsatz und immer häufiger auch im Interieurbereich. Dort kombinieren wir zum Beispiel unsere textilen Medien mit Licht- und Akustikelementen, zum Beispiel für Büros, Produktionshallen oder Arztpraxen. Ja, ein Firmensitz, wie schon erwähnt, in Düsseldorf. Unser Team zählt rund 65 Mitarbeitende. Unser Motto ist, gemeinsam machen wir Marken sichtbar und Räume erlebbar.
Großformatige Drucke, das ist ja was. Ja, irgendwo an der Grenze zwischen Mediengestaltung und Handwerkstätigkeit, wenn ich das richtig einordne.
Genau, also man könnte es auch einfach ein Digitaldruckunternehmen formulieren, wobei ich das jetzt so ein bisschen zu einfach finde für das, was wir den ganzen Tag treiben. Da haben wir große Druckmaschinen, wir produzieren halt, wie gesagt, in der Nische textile Drucke, Großformat. Ja, ich meine, für die Zuhörer in Schaufenstern, wenn man so durch Einkaufsstraßen geht, sieht man diese Produkte sehr oft. Am Flughäfen beispielsweise wird dieses Medium sehr gerne genutzt, weil man halt wirklich die Möglichkeit hat, halt auch Medien oder beziehungsweise Marken, Werbung schnell austauschbar anzubringen oder wieder abzubringen.
Ja, also wir sind ja auch Kunde bei dir in einem anderen Unternehmen und haben das für unser Messestandsystem, haben wir ja von euch neue große Drucke bekommen, mit denen wir auch dieses Jahr schon Messeauftritte bestritten haben. Und das ist ja wirklich ganz cool und auch irgendwie ja ein bisschen nachhaltiger, als wenn man immer irgendwelche Holzplatten mit Aufklebern versieht und die dann nach jeder Messe wieder entsorgt oder so. Also von daher finde ich das vom Konzept her schon ziemlich cool. So, du bist aber ja nicht irgendwie über Grafikdesign oder Textil zu dem Unternehmen gekommen, sondern du bist aus einem ganz anderen Bereich bei der CCS eingestiegen und Nachfolger geworden. Wie kam es denn dazu?
Ja, also vielleicht kurz zu meinem beruflichen Werdegang, weil er tatsächlich nichts mit Mediengestaltung zu tun hatte oder Grafik, beziehungsweise Digitaldruck. Mein beruflicher Weg, vom Grundsatz alles andere als geradlinig, aber genau das hat mir viele Perspektiven eröffnet. Nach dem Abitur habe ich ein duales Studium zum Marketing-Kommunikationswirten in Düsseldorf absolviert und bin dann direkt erstmal in die Welt des Marketings und Events eingestiegen. Habe für Agenturen gearbeitet, habe viele Events gesehen und natürlich auch das Projektmanagement kennengelernt. Das waren sehr, sehr viele intensive Jahre, wo ich auch viel ausprobiert habe. Und beruflich als auch persönlich mich entsprechend weiterentwickelt habe. Irgendwann war mir das reine Marketing dann aber nicht mehr genug und ich wollte vom Grundsatz verstehen, wie Unternehmen als Ganzes funktionieren. Also habe ich dann nach vielen, vielen Jahren nochmal ein klassisches BWL-Studium rangehangen und während des Studiums meine Leidenschaft für Controlling und Steuerlehre entdeckt. Und nach dem Studium, was ich dann auch entsprechend in der Regelstudienzeit absolviert habe, bin ich aus der Agenturwelt ausgestiegen und habe den nächsten beruflichen Schritt in der Wirtschaftsprüfung gestartet. Dort habe ich dann wirklich unglaublich viele Einblicke bekommen in ganz unterschiedliche Unternehmen, Geschäftsmodelle und auch Unternehmerpersönlichkeiten kennenlernen dürfen, die mich dann wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Und in der Zeit habe ich dann auch CCS kennenlernen dürfen, wo ich dann als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater entsprechend das Unternehmen begleitet habe für viele, viele Jahre, was dann letztendlich auch den Grundstein für ja jetzt die spätere Nachfolge gelegt hat.
Also kann man sagen, du hast irgendwo mal in der Medienwelt zwar angefangen, dann aber die Liebe zu den Zahlen entdeckt. Und ich sag mal, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, das ist ja auch schon eine sehr anspruchsvolle Materie. Aber ich hätte gesagt, auf den ersten Blick auch weit weg von den extrovertierten Medienleuten oder so. Finde ich spannend, diese zwei unterschiedlichen Welten, die da bei dir zusammenkommen.
Ja, ich sage immer, es ist das erste und das zweite Leben, in Anführungsstrichen. Man hat im ersten Leben sich die Hörner abgestoßen, hat viel gesehen, viel erlebt, hat viel Spaß gehabt. Allerdings konnte ich mir nie vorstellen, das jetzt wirklich 30, 40 Jahre lang wirklich in dieser Branche so in der Form weiter auszuüben. Und Zahlen haben mich schon immer interessiert, weil man hatte immer mit Kostenvoranschlägen, Angeboten, man musste ein bisschen jonglieren. Aber dieses Warum, wieso ist etwas in der Form so entstanden in den Kalkulationen, das hat mich immer gereizt und deswegen dieses BWL-Studium. Und darauf aufbauend hat sich dann das Thema Controlling und ja, Steuerlehre war da so ein Nebenprodukt.
Ja, krass, aber du warst ja schon auf dem Weg zur Wirtschaftsprüfer zum Abschluss oder irgendwie so, hast du mal erzählt.
Genau, ich hatte tatsächlich im Jahr 2020 stand ich in den tiefsten Vorbereitungen zum Steuerberaterexamen. Krass. Bis dann so ungefähr dieser Schnitt gekommen ist.
Wie kam es denn? Hat der frühere Inhaber von CCS dich direkt angesprochen oder hast du selber deinen Hut in den Ring geworfen?
Das war letztendlich, im Jahr 2020, also im Sommer 2020, also während Corona, wegen der Covid-Zeit, hatte ich dann einen Anruf bekommen von einem der damaligen Gesellschafter, der mich dann zu einem persönlichen Gespräch gebeten hat. Für mich war das halt ein Mandant von uns gewesen ist, dachte ich, okay, das ist ein Beratungstermin, wir fahren hin, ich höre mir das an und dann wird das kurz abgearbeitet und ich mache dann weiter. Aber tatsächlich sprachen wir dann über die Zukunft des Unternehmens und dann sind dann so Begriffe gefallen, ob ich denn mir vorstellen könnte, auch Teil davon zu werden.
Ja, spannend.
Und ja, und es ging halt im Kern halt nicht nur darum, das operative Geschäft zu übernehmen, sondern auch strategisch dann CCS während der Covid-Zeit natürlich auch in eine neue Ära zu führen, also wirklich eine neue DNA zu verleihen. Und unsere Vorstellungen passten erstaunlich gut zusammen. Ich kannte das Unternehmen natürlich seit vielen, vielen Jahren, sowohl von den Zahlen als auch inhaltlich vom Produkt. Und ja, dann hat es auch menschlich gepasst als auch fachlich. Und ja, durch die langjährige Zusammenarbeit war das jetzt für mich in dem Sinne kein Problem mehr. Und wir haben uns dann auch schnell geeinigt, wo ich dann im September 2020 auch mehr oder weniger dann als Geschäftsführer angefangen
habe. Das zeugt aber ja eigentlich von einer doppelten strategischen Weitsicht der früheren Gesellschafter, wenn die einerseits sagen, okay, wir gehen das Thema Nachfolge an und andererseits auch jetzt in diesen, ich sag mal, während der Pandemiezeit, wo er sicherlich das ganze Thema Messe und auch Außenwerbung irgendwie sicherlich ja voll Sand im Getriebe hatte, muss ich sagen, ist ja schon sehr, sehr weitsichtig, dann zu sagen, komm, wir stellen jetzt die Weichen auch für andere Vertriebswege oder irgendwie so.
Ja, also definitiv, die Gesellschafter waren damals auch zu zweit und ja, waren jetzt nicht in dem klassischen Rentenalter oder Unternehmensaustrittsalter, aber schon in einem Alter, wo man sich überlegt, wie geht's halt weiter. Und wir haben viele Gespräche geführt. Die Gespräche wurden natürlich nicht nur mit mir geführt, sondern auch mit anderen potenziellen Kandidaten. Und dann ging es halt darum, wirklich ein Konzept für die Zukunft aufzusetzen. Und ja, anscheinend habe ich dann da gemeinsam mit meinem aktuellen Partner, dem Dominik, entsprechend überzeugen können.
Und gab es dann, als dann klar war, okay, ihr macht das zusammen oder du steigst bei CCS ein, wie hat sich dann, ich sag mal, deine Einarbeitung und dein Onboarding gestaltet?
Ja, also letztendlich habe ich, wie schon erwähnt, als Geschäftsführer im September 2020 angefangen, gemeinsam mit dem Dominik. Das war mir auch damals sehr, sehr wichtig. Der Dominik Walterscheid, mein Partner, der ja schon seit in der Zeit über 16, 17 Jahre im Unternehmen tätig gewesen, sowohl das Operative, das Produkt, die Mitarbeiter, eigentlich alle bestandenen Prozesse kannte und er mehr oder weniger mein Sparringspartner auch für die Zukunft gewesen ist.
Ja.
Das heißt, ich startete meine ganz normale Tätigkeit als klassischer Geschäftsführer und hatte dann bis zur Übergabe, also bis zu dem Zeitpunkt 1.1.2024, wo wir die Gesellschaft vollständig übernommen haben, wirklich mehrere Jahre Zeit, meine persönliche Due Diligence, wie man so schön sagt, im Fachjargon durchzuführen, sowohl inhaltlicher Art als auch vom Zahlenverständnis. Und wir haben dann gestartet, haben dem Unternehmen von Tag 1 unsere DNA verliehen und hatten mit den Gesellschaftern auch mehr oder weniger ausgemacht, dass wir halt ja freie Hand haben in unserer Ausübung. Natürlich haben wir uns immer abgestimmt, weil man kannte sich zwar, aber man möchte ja sein Unternehmen nicht komplett sofort abgeben und hatte dann natürlich mal geschaut und das, was wir gemacht haben, umgesetzt haben an Maßnahmen, hat denen halt gefallen.
Boah, super. Also heißt, ihr habt damals dann irgendwie eine Regelung getroffen, du bist September 2020 eingestiegen und dann sukzessive, dass ihr eben dann auch die Gesellschaftsanteile übernommen habt.
Genau, also das war von Tag 1 das langfristige Ziel, weil mein damaliger Gesellschafter meinte natürlich, ich kann mir jetzt einen Geschäftsführer suchen, aber ein Geschäftsführer kann auch irgendwann weiterziehen.
Ja.
So, und die Motivation ist schon gewesen, jemanden zu finden, der auch langfristig bleibt, weil natürlich auch die Mitarbeiter, wir haben ja ca. 65 Mitarbeiter, viele auch mit einer Betriebszugehörigkeit von über 20, 25 Jahren, die natürlich, wo man auch ein persönliches Verhältnis im Laufe der Zeit aufgebaut hat. Und wenn man natürlich sich Nachfolge, das Thema Nachfolge annimmt und sich mal Geschichten anschaut, dann kann es natürlich auch, je nachdem, ob man sich einen strategischen oder einen Finanzinvestor holt, anders ja gestaltet werden, ne? Wo man dann halt Personal sich von trennen muss, aber das wollten man nicht.
Ja, das ist dann manchmal nicht im Sinne der Mitarbeiter, was dann so passiert. Ja.
Ja.
Wurde dir der ganze Prozess, also auch nicht jetzt nur die, ich meine, das finanzielle und Zahlenthema, das wirst du ja selber mit deiner Beratererfahrung vorher gut hinbekommen haben, aber diese, ich sag mal, organisatorischen und vielleicht auch emotionalen Themen, gab es da irgendwie noch einen dritten Sparringspartner, der euch und den vorherigen Eigentümern so ein bisschen auf dem Weg begleitet hat oder habt ihr das komplett aus eigener Kraft geschafft?
Nee, wir haben es tatsächlich wirklich zu viert, also die zwei damaligen Gesellschafter und Dominik und ich. Wir waren auch bis zum Verkündungstag im Unternehmen neben unserer Steuerberaterin die einzigen Personen im Inner Circle sozusagen, die von dem Thema wussten. Klar, man hat irgendwann mal Banken, Steuerberater, Anwälte, Notare, das ganze klassische Programm, was natürlich dazugehört. Ja. Aber die haben mit dem Unternehmen nichts zu tun und stehen ja auch unter Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, ja, und wir haben uns aber sonst von niemandem beraten lassen. Also wir haben das wirklich mit allen Emotionen, die im Laufe der Zeit aufgekommen sind, weil das natürlich auch ein Weg ist. Und das ist ja, man nimmt jemanden auf die Reise und man muss dann im Laufe der Zeit auf die möglichen Zweifel und Wünsche und so sensibel drauf eingehen können.
Mhm. Krass, ja, tolle Leistung. Warst du dir denn sicher, dass du ein Unternehmertyp bist? Oder wie kam es dazu, dass du dir das zugetraut hast?
Ja, also ich habe, wie schon erwähnt, schon im Laufe der Zeit viele Unternehmerpersönlichkeiten kennenlernen dürfen. Und konnte mir schon so ein realistisches Bild davon machen, wie Unternehmen funktionieren können. Natürlich hat man mal so einen als auch so einen Unternehmer kennengelernt. Und je älter ich wurde, desto stärker wurde ist der Wunsch in den Raum getreten, irgendwann selbst etwas Eigenes aufzubauen.
Ja.
Da auch die Motivation gewesen, in die Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung zu gehen und vielleicht mal mit dem Ziel, eine eigene Kanzlei zu eröffnen und dann halt das Thema Selbstständigkeit weiter zu forcieren. Dass es dann wirklich so schnell ging und direkt von 0 auf 100 in wenigen Sekunden sozusagen, weil 65 Mitarbeiter von heute auf morgen ist natürlich ein anderes Kaliber, als sich mal selbstständig zu machen mit Person 1 plus 2 und dann im Laufe der Zeit aufzubauen.
Ja, das glaube ich. Das ist dann, du bist dann ja quasi, auch wenn ihr noch Unterstützung von den alten Gesellschaftern habt und Dominik ja als langjähriger Mitarbeiter das Geschäft kannte, aber du bist ja dann quasi auch von 0 auf 100 sofort ins kalte Wasser gesprungen, ne?
Genau.
Wie waren denn die Reaktionen von der Belegschaft, als ihr das publik gemacht habt, dass da jetzt der Generationenwechsel ansteht?
Ja, die Reaktionen, das haben wir... Wir hatten das im Dezember 23 auf der Weihnachtsfeier offiziell verkündet. Dass die alten Gesellschafter austreten vollständig, für das Thema Nachfolge auch kurz skizziert und erläutert haben und ist positiv angekommen. Also es lag vor allem daran, dass sich nichts im Alltag wirklich verändert hat im Nachgang, weil wir wirklich 4 Jahre lang uns und die Mitarbeiter mehr oder weniger unter Beweis stellen durften. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, wir haben ein persönliches Verhältnis aufgebaut, ohne das Wissen, ja, die übernehmen die Gesellschaft. Beispielsweise. Ja. Sind ja nur Geschäftsführer gewesen.
Ja, ja.
Und da wir halt auf Kontinuität gesetzt haben, im operativen Geschäft und alles stabil weitergeführt haben, ohne hektische Umbrüche, haben wir dann im Nachgang mehr Zuspruch erhalten als, ja, mehr als Fragezeichen. Natürlich, alteingesessene Mitarbeiter hatten dann natürlich ganz große Augen bekommen, weil klar, wenn man natürlich 25, 30 Jahre lang mit dem damaligen Gesellschafter, Geschäftsführer zusammenarbeitet, von heute auf morgen mehr oder weniger Schlüssel abgegeben wird, ist das was Neues und darauf muss man eingehen, aber es hat sich alles sehr positiv entwickelt.
Ja, klingt zumindest so. Habt ihr noch Kontakt zu den euren ehemaligen Gesellschaftern?
Ja, wir stehen noch in Kontakt, also in unregelmäßigen Abständen. Ja, sie haben zwar den Schlüssel abgegeben, aber sind jederzeit auf einen guten Kaffee eingeladen oder willkommen. Ja. Tatsächlich war jetzt gestern einer von den beiden Gesellschaften bei uns, weil wohnen auch in der Nähe. Wenn man natürlich 20, 30 Jahre hier das Unternehmen aufgebaut hat, hat man sich natürlich auch in der Nähe niedergelassen. Ja, da sind wohl zeitliche Kapazitäten vorhanden.
Aber dann klingt das für mich so, als hätten die auch gut loslassen können. Aber ich sag mal, sonst, wenn du so ein Unternehmen aufbaust, gut, ihr hattet jetzt eine längere Übergangsphase, die anscheinend sehr strategisch angegangen sind. Die konnten dann anscheinend ja ihr Kind auch gut abgeben.
Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ab Tag 1 haben die ihren normalen Schreibtisch, ihre Räume freigeräumt und haben dann jetzt nicht den Schlüssel abgegeben. Die waren natürlich die ganze Zeit immer on board, als Fragen da waren, inhaltlicher, fachlicher, also auch kundenprojektbezogener Art. Aber man konnte sich jetzt 3 Jahre, knapp 3,5 Jahre wirklich darauf vorbereiten. Ich muss nicht jeden Tag in die Firma fahren, was halt vorher der Stand der Dinge ist. Man hat so einen subtilen, ja, schwebenden Übergang gehabt. Mhm. Irgendwann hat man sich natürlich gewundert, wieso ruft ihr nicht an? Habt ihr denn keine Themen? Nee. So, ja, weil natürlich Prozesse wurden eingeführt. Wir haben natürlich Methoden eingesetzt, die man so kennt, die ich selber in vielen Unternehmen kennengelernt habe. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass halt viel auf, ja, wie soll ich sagen, auf Automatikmodus lief.
Ja, cool. Das klingt ja richtig gut. Und du führst das Unternehmen ja heute mit Dominik zusammen, als, ich sag mal, Geschäftsführer-Tandem. Wer hat denn welchen Tätigkeitsschwerpunkt?
Ja, inhaltlich ergänzen wir uns dahingehend, dass Dominik bringt halt viel Erfahrung aus dem Projekt- und Produktmanagement mit. Der hat natürlich jetzt schon fast 20 Jahre Betriebszugehörigkeit auch. Das heißt, also Produkt, Inhalt und natürlich das ganze Key-Account-Kundenmanagement. Ich wiederum mit dem Background der Zahlenwelt, Finanzen, Controlling, habe dann entsprechend die strategische Planung übernommen. Und dann gibt es so diverse Ressorts wie Marketing, Vertrieb. Da sind wir beide aktiv und ja, wechselseitig projektbezogen. Das funktioniert sehr organisch und die Zusammenarbeit ist halt sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr fruchtbar. Vorteil vielleicht, wir sitzen beide gemeinsam in einem Büro. Das haben wir von Tag 1 so eingeführt, wirklich ein Gemeinschaftsbüro. Und so haben wir die Möglichkeit, uns ständig den ganzen Tag zu synchronisieren. Der eine bekommt das Telefonat vom anderen mit beispielsweise, weiß sofort, worum es geht. Hat Vorteile, hat Nachteile, wenn man das vielleicht so Inputs zu schnell weiß. Aber die Vorteile überragen deutlich und die Entscheidungswege sind kürzer.
Na gut, das erklärt natürlich auch, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie läuft die Abstimmung unter euch beiden? Aber wenn ihr sowieso in einem Büro seid, dann kriegt man ja eigentlich schon eine Menge mit, was beim anderen gerade los ist oder worüber sich der andere ärgert oder freut.
Genau.
Cool. Und jetzt, ich sag mal, von außen betrachtet, ohne dass ich jetzt irgendwie Zahlen analysiert hätte, wirkt CCS sehr erfolgreich auf mich. Ihr seid von außen betrachtet sehr gut aufgestellt, habt gescheite Strukturen, der ganze Ablauf, das scheint zu funktionieren. Was davon haben denn eure Vorgänger als Grundstein gelegt und was sagst du, okay, das haben wir eigentlich eher initiiert?
Unsere Vorgänger haben viele kluge, nachhaltige Entscheidungen getroffen, natürlich über viele, viele Jahre hinweg. Ohne sie wäre CCS natürlich nicht das, was es heute ist. Wir hatten wirklich großes Glück, in ein stabiles und funktionierendes Unternehmen einzusteigen. Selbst während der Covid-Zeit, auch das Umfeld bei mir herum hat auch natürlich große Fragezeichen gezeigt. Wie kannst du in der Zeit da von der einen Branche in die andere? Ja, verstehe ich. Aber ich kenne das Unternehmen, ich kenne den Kundenstamm, ich kenne das Portfolio und ich weiß, was das Team in der Lage ist, umzusetzen. Deswegen war das ja eigentlich die gute Basis der damaligen Gesellschaft. Ne? Das hat gut geholfen. Statt bei Null anzufangen zu müssen, konnten wir uns darauf konzentrieren, gezielt zu optimieren, neue Impulse zu setzen und dort Kursanpassungen vorzunehmen, wo es notwendig war. Mhm. Das, Die Basis war da natürlich nicht vollumfänglich. Das haben wir dann noch ergänzt mit unserer DNA und ja.
Ja, das klingt gut. Und gibt es auch Dinge, die ihr komplett anders macht als eure Vorgänger?
Ja, durch meine beruflichen Stationen hatte ich die Chance, natürlich viele unterschiedliche Unternehmen und Branchen kennenzulernen und damit auch eine ganze Bandbreite an Tools, Strategien, Führungsstile, besonders Themen wie Digitalisierung oder Marketing, mitzunehmen oder Themen, die mich halt persönlich nachhaltig geprägt haben. Und gemeinsam mit Dominik, der wieder einen tiefen Einblick in die operative DNA hatte, sozusagen beide Welten fusioniert und einige Themen ausprobiert. Viele davon haben Bestand gefunden und finden immer mehr Zuspruch. Also das Thema Organigramm, Führungsstrukturen, eine Führungsebene. Also es sind so die kleinen Basics, die wirklich einen ganz großen Impact hatten. Auch bei einem bestandenen, also wirklich etablierten Unternehmen.
Na gut, das sind vielleicht auch so ein bisschen so, ich sag mal, Evolutionsphasen, die ganz normal sind, ne? Wenn vorher die Inhaber, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt 65 Mitarbeiter, das ist sicherlich auch so eine Schwelle, da braucht man sowas, wenn man weiter wachsen möchte. Je nachdem, wo halt die Vorgänger herkamen, sind die vielleicht auch noch ohne ganz gut klargekommen. Und das ist in meinen Augen häufig ja auch irgendwie so eine, ja, die organisatorische Weiterentwicklung, das sind ja manchmal so, so Phasen oder Zyklen. Und da hilft natürlich dann der Blick von außen, ne? Die anderen haben sich wahrscheinlich, weil es ja auch gut funktioniert hat, mit dem Status quo ganz gut arrangiert. Und wenn jetzt nicht irgendwelche Zwänge von außen kommen, dann hat man auch erstmal keinen Grund, was zu ändern. Und da ist natürlich Nachfolge auch eine tolle Chance, das ein oder andere auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl dann anzupassen. Wo wollt ihr denn mit dem Unternehmen noch hin?
Ja, ist eine schöne Frage. Jetzt bezogen, also ein Unternehmensnachfolge ist für mich nicht nur eine berufliche Entscheidung, sie ist eine Form von Bindung. Ja. Man übernimmt Verantwortung für ein Unternehmen, seine Menschen, seine Kultur und das über viele Jahre hinweg. Genau daraus ziehe ich meine Motivation, CCS weiter voranzubringen. Natürlich erleben wir, wie viele Unternehmen, unterschiedliche Marktzyklen, in denen manche Kundengruppen stärker performen als andere. Umso wichtiger ist es immer, offen für neue Möglichkeiten und Chancen zu bleiben. Wachstum spielt dabei eine zentrale Rolle, aber nicht um jeden Preis. Für uns steht immer ein solides, belastbares Kernkonstrukt im Mittelpunkt. Wir sind bereits in vielen Märkten aktiv, sehen aber gerade im nächsten Jahr noch viel Potenzial, dort Aktivitäten auszubauen und weiter zu bestärken.
Ja, nee, das glaube ich. Und wenn ich dich und auch in Dominik so sehe, das, was du sagst, ich glaube, da steht ihr auch als Person dafür, ne? Also ihr wirkt beide sehr einerseits zielstrebig, aber auch sehr, sehr klar in den Aussagen. Und glaube, das passt auch zu euch. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ihr da irgendwie vor euch hindümpelt. Einerseits, also ich glaube, ihr seid ja schon engagiert und wollt irgendwie noch weiterkommen, aber jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen muss, oh Gott, wie soll das funktionieren? Also so gerade auch als Gespann, glaube ich, wirkt ihr da ziemlich, ziemlich gut.
Ja, vielen Dank.
wenn du das mit nicht Wachstum um jeden Preis. Wo siehst du denn für euch noch Herausforderungen? Ist das der Fachkräftemangel? Ist das KI? Oder was sind so Themen, wo ihr euch Gedanken macht, um euch richtig aufzustellen?
Ich glaube, jeder Unternehmer wird mich verstehen, wenn ich sage, Herausforderungen ändern sich täglich. Mal sind das externe Faktoren wie die wirtschaftliche Lage oder Marktanforderungen, mal interne Themen wie Kapazitäten, Fachkräftemangel oder das Tagesgeschäft. Wichtig aus meiner Sicht ist, in allem Trudel immer einen klaren Kopf zu behalten und zu lernen, Aufgaben auch abzugeben. Delegation und Vertrauen ins Team sind entscheidend und nicht in der operativen Überforderung zu landen.
Ja, also
es gibt jetzt nicht die Herausforderung, ja.
Genau. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil man kriegt ja doch eine Menge Themen so jeden Tag oder jede Woche auf den Tisch, dass man sich dann nicht verzettelt und auf alles aufspringt, was einem da hingelegt wird, ne? Das war
ja
eigentlich schon ein ganz guter Bogen. Wie schaffst du denn, dass du eben von einem vielleicht manchmal anstrengenden Unternehmertag einen Ausgleich schaffst? Was machst du, um wieder Kraft zu tanken?
Ja, ich glaube, das ist der Klassiker. Für mich die Kombination aus Sport und Zeit mit der Familie der perfekte Ausgleich aus dem Alltag. Ich meine, beides gibt mir Kraft, hält mich mental, körperlich fit. Sei es das Herumtouren mit meinem Sohn, Urlaube oder beispielsweise der klassische Sport, den man macht. was mich auch erdet. Wobei ich immer erwähnen muss, wichtig dabei ist, solche Auszeiten nicht als Bonus zu sehen, sondern eher als fester Bestandteil des Alltags einzuplanen. Ich habe mir feste Rituale geschaffen, in denen ich ganz bewusst runterfahre und das hilft enorm, langfristig auch fokussiert und leistungsfähig zu bleiben.
Also das heißt, der Sport hat tatsächlich einen festen Termin in deinem Kalender, der immer wiederkehrt.
Ja. Ja, bei so vielen Versuchen, die ich im Laufe meines Lebens ausprobiert habe, ist das feste Blocken im Terminkalender, Sport ist Gesundheit und das gehört dazu. Dann muss ein Meeting halt später stattfinden.
Ja, und ich merke das bei mir. Ich habe auch ja schon über 10 Jahre langen Weg als Unternehmer hinter mir, auch ganz am Anfang mal mit gesundheitlichen Tiefschlägen. Und das ist also deckt sich mit meinen Erkenntnissen. Bei mir ist jetzt seit 10 Jahren Sport irgendwie zur mehrmals wöchentlichen Routine geworden. Und das fällt mir überhaupt nicht mehr schwer, mich aufzuraffen. Und wenn ich jetzt gucke, ich glaube, in den 10 Jahren war ich in Summe mal 3 Tage krank. Also es zahlt irgendwo dann doch auf was ein.
Und das stimmt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Was nervt dich denn am Chef sein? Wenn du sagst, 65 Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten irgendwo, gibt es doch bestimmt Dinge, wo du sagst, boah, das brauche ich jetzt nicht schon wieder.
Ja, das ist, ja, du musst lernen, mit unbequemen Entscheidungen zu leben. Es fällt nicht immer leicht, aber gehört dazu. Man kann nicht jeden glücklich machen, auch wenn man es gerne würde. Das ist halt der Punkt, der ja des Öfteren mal vorkommt und man halt damit zurechtkommen muss. Und da steht man halt auch leider allein da und muss da dementsprechend den Weg finden.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann man ja immer so oder so sehen. Manchmal sind diese unbequemen Entscheidungen, auch wenn sie sich heute unbequem und ungemütlich anfühlen, aber zahlen sie ja manchmal auch auf was Größeres ein. Ne? Also auf der anderen Seite, wir haben hier die Erfahrung gemacht, wenn du irgendwo konsequent bist, das heißt nicht ungerecht zu sein, aber Konsequenz zahlt sich dann auf Dauer doch auf, auch wenn einzelne Entscheidungen da manchmal hart wirken.
Man hat die Verantwortung für ein gesamtes Team und manchmal gibt es Entscheidungen, die zum Wohle aller.
Ja, ist so. Kann ich nachvollziehen. Was sind so die Dinge, die dir richtig Bock machen am Unternehmer sein?
Die Frage wird mir oft gestellt tatsächlich, aber ich würde sagen, am meisten genieße ich so Chef sein, den Gestaltungsspielraum, natürlich immer im Austausch mit meinem Führungsteam, aber die Möglichkeit, Unternehmen strategisch so weiterzuentwickeln, wie es zur eigenen Vision passt, wo man sich selber mit irgendwie identifizieren kann. Das ist halt unglaublich erfüllend und ich finde es motivierend, Dinge zu verändern, Neues zu wagen, gemeinsam mit dem Team Weichen für die Zukunft zu stellen. Und ja, diese unternehmerische Freiheit ist für mich ein echtes Privileg, wirklich alle Steine selbst umdrehen zu können, anzupassen und nicht nur ein kleiner Teil davon zu sein.
Ja, das klingt gut. Das sollte auch den Zuhörern Spaß machen, sich jetzt mit Unternehmertum auseinanderzusetzen. Danke schon mal bis hierher. Ich frage alle meine Interviewgäste immer, weil ich selber gerne lese, ob sie noch eine Buchempfehlung haben. Und ich glaube, wer uns jetzt hier zugehört hat, merkt, der Raphael, der hat was auf dem Kasten. Gibt's eins oder mehrere Bücher, die du uns empfehlen kannst, die dir ein bisschen geholfen haben, dahin zu kommen, wo du heute bist?
Ja, ich glaube, also das Thema Bücher oder Themen, Ratgeber, Fachbücher kann ich jedem nur wärmstens ans Herz empfehlen. Persönlich im jüngeren Alter würde ich empfehlen das Buch Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki. Das ist ein Game Changer gewesen bei mir, der mir wirklich die Augen mal geöffnet hat in gewissen Bereichen. Und im Laufe der Zeit jetzt im Unternehmertum, ich glaube, wenn man dieses Denke nach und werde reich von Napoleon Hill sich vielleicht mal zu Gemüte führt, das ist sehr, sehr spannend, was wiederum ganz viele verschiedene Wege öffnet, um sich weiterzuentwickeln.
Ja, na gut, das ist ja auch beides so Evergreens irgendwo, ne? Wenn man in eine Buchhandlung geht, so in den passenden Regalen, die sind ja nicht wegzudenken.
Und zeitlos.
Ja, genau, irgendwie schon, ne? Und witzigerweise habe ich beide schon in der Hand gehabt, aber beide noch nicht gelesen. Das nehme ich jetzt nochmal als Impuls. Ja, lieber Raphael, vielen Dank. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin. Einerseits, um zu zeigen, dass der Weg zum Unternehmer sein oder auch in die Nachfolge nicht immer direkt straight sein muss. Zeigt aber auch jetzt gerade bei euren früheren Firmeneigentümern, wenn man das Ganze mit ein bisschen strategischem Weitblick und angeht, dass das auch richtig gut werden kann. Und ja, es war auch noch drin, dass ihr als Geschäftsführer-Tandem ja offensichtlich auch gut die Zügel in der Hand haltet. Also ich glaube, da war echt eine ganze Menge drin. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ja, und wenn man jetzt im Nachhinein vielleicht irgendwie noch Interesse an großen Textildrucken hat, wo findet man euch denn am besten? Wo findet man CCS? Wie findet man dich?
Online unter ccs-fabricframe.de. Da sind wir zu finden. Oder wahrscheinlich in den Shownotes kannst du vielleicht uns meine Kontaktdaten verlinken und dich dann bei uns melden.
Ja, das machen wir. Wir setzen das Unternehmen in die Shownotes. Und dann kann ich auch aus Kundensicht nur empfehlen, hat super geklappt, unsere Bestellung.
Vielen Dank.
Ja, soweit mein Gespräch mit Raphael Knopik über seinen Weg vom Steuerberater zum externen Nachfolger. Ich möchte da gar nicht mit viel kommentieren, da waren so viele tolle Punkte drin, die hast du wahrscheinlich selber auch mitbekommen. Ansonsten findest du in den Shownotes eine kurze Zusammenfassung und auch die Kontaktdaten von Raphael und seinem Unternehmen. Ja, abschließend noch ein Hinweis. Du hast gemerkt, ich war in den letzten Wochen, gab es zwischendurch mal eine Pause bei meinem Podcast, weil auch ich habe mir einen Sommerurlaub gegönnt und der hat mich wieder mit ganz vielen frischen Ideen für diesen Podcast versorgt. Deshalb gibt es in Kürze wieder regelmäßiger Folgen und eben auch mit Erkenntnissen aus meinem Sommerurlaub. Ja, wenn dir das hier gefallen hast, dann abonnier doch bitte meinen Podcast. Dazu kannst du einfach unten in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und eben auf den Button Abonnieren klicken. Du darfst diesen Podcast auch gerne weiterempfehlen. Und wenn du dann immer noch nicht genug von mir und meinem Content hast, dann geh doch auch auf meine Webseite www.nachfolgeschmiede.de und trag dich für mein Newsletter, die Nachfolgeimpulse, ein. Da bekommst du dann regelmäßig nochmal ein paar zusätzliche Impulse rund um das Thema Unternehmensnachfolge. Ja, das war's mit der heutigen Folge des Nachfolgeschmiede-Podcast. Ich bin Benedikt Schentrup und danke dir fürs Zuhören. Und nun wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Mach's gut.